Wofür kletterst du am Morgen aus dem Bett? Was treibt dich an? Was motiviert dich, deinen täglichen Aufgaben nachzugehen? Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, darüber nachzudenken. Was ist Motivationsquelle für dein tagtägliches Tun? In unserer Predigtserie durch das alttestamentliche Buch Prediger haben wir bereits gehört, dass der Prediger immer wieder die sehr ernüchternde Erkenntnis bekommt, dass alles Mühen unter der Sonne letztendlich ein Haschen nach Wind ist. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass wir die Hände einfach in den Schoß legen sollen. Aber wir sollten uns fragen, mit welcher Motivation wir unser Tagwerk tun. Unser heutiger Predigttext, Prediger 4, die Verse 4 bis 16, sind ein interessanter Text, denn in diesem ganzen Abschnitt lesen wir nichts von Gott. Wir lesen aber viel davon, wie wir Menschen sind, was uns Menschen treibt. Wir lesen hier konkret von Neid und von Gier. Von Stolz. Nun, wenn du ein bisschen so tickst wie ich, dann denkst du dir dabei, naja, das ist dann heute eine Predigt für andere. Denn wir als gute Christenmenschen, wir haben sicherlich bessere Motivationen als das, nicht wahr? Nun, dann lass dich warnen, wenn du so denkst. Ich musste beim Schreiben dieser Predigt erschrocken feststellen, dass mir dieser Bibeltext immer wieder einen Spiegel vorgehalten hat. Aber keine Angst, Spiegel sind hilfreich. Ohne Spiegel hätte ich kein gekämmtes Haar und wahrscheinlich noch ein bisschen Zahnpasta am Mund. Spiegel sind gut und hilfreich. Und ich hoffe, dass du bereit bist, dir von Gottes Wort heute einen Spiegel vorhalten zu lassen, sodass du erkennen kannst, wo du vielleicht durch falsche Dinge motiviert wirst. Und ich möchte beten, dass der uns bereit macht, uns so herausfordern zu lassen, so ins Leben sprechen zu lassen. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, ein kräftiges Wort ist, dass es uns selbst zeigt und unseren Blick dann hinführt zu dir. Und wir wollen bitten, dass genau das heute geschieht, dass du uns hilfst, ehrlich auf uns selbst zu schauen. So dass wir erkennen können, wo wir Veränderung brauchen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dann hilfst zu erkennen, wie wir bei dir Veränderung finden können. Und wie das, was du uns zu geben hast, so viel besser ist als all das, was wir aus eigener Motivation tun könnten. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen den heutigen Predigttext in drei Abschnitten betrachten. Ihr habt das im Gottesdienstblatt auch abgedruckt, zusammen mit dem Bibeltext. In den Versen 4 bis 6 werden wir sehen, dass ganz oft Neid eine Triebfeder für menschliches Handeln ist. Dann ab Vers 7 sehen wir, dass es noch eine zweite Motivation gibt, die ganz eng damit verbunden ist, nämlich Gier. Und schließlich in den Versen 13 bis 16 sehen wir, dass auch eitler Stolz letztendlich ins Nirgendwo führt. Und ich möchte diese drei Abschnitte mit uns nacheinander betrachten und hoffe, dass sie uns helfen, mehr so zu leben, dass es wirklich gewinnbringend ist für uns und für andere und letztendlich Gott die Ehre gibt. Ich lese uns erst einmal nur den allerersten Vers. Prediger 4, Vers 4. Prediger 4, Vers 4. Ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun, das ist nur Eifersucht. Oder in vielen anderen Übersetzungen steht hier das Wort Neid. Das ist nur Neid des einen auf den anderen. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. Also alles Mühen und alles Geschickte tun, das ist letztendlich getrieben von Neid. Neid als Triebfeder für menschliches Handeln. Das ist uns oft gar nicht so bewusst. Vieles spielt sich gerade beim Neid im Unterbewusstsein ab. Und vielleicht ist gerade deshalb Neid so gefährlich. Was andere haben, das wollen wir auch. Nicht eben war noch mein Handy völlig okay, aber dann haben plötzlich alle so ein anderes Gerät, ein neueres Gerät, ein Gerät, das mehr kann, und plötzlich ist uns das alte Ding fast peinlich. Das Gleiche gilt für unsere Klamotten. Gestern noch schick, aber heute hat die Mode sich gewandelt. Alle tragen was anderes. Ich brauche das auch. Das neue Auto und so vieles mehr. Und natürlich nicht nur Besitztümer. Wir neiden anderen ihre Karrieren, ihre Gehälter, ihre Anerkennung, vielleicht sogar ihre Familien. Prüf dich mal selbst. Eine Freundin zeigt dir ein neues Gerät, mit dem man ganz tolle Sachen machen kann. Freust du dich mit ihr? Oder denkst du, oh, das hätte ich auch gerne? Oder jemand berichtet dir, ein Freund berichtet dir, dass er eine Beförderung bekommen hat und jetzt viel mehr verdient. Freust du dich einfach mit ihm oder sind deine Gedanken sofort wieder bei dir selbst? Warum kriege ich eigentlich keine Beförderung? Warum sind meine Gehaltserhöhungen immer so mickrig? Neid führt uns dazu, dass wir nicht einfach auf andere schauen können, uns einfach mit anderen freuen können, sondern immer wieder sofort an uns selbst denken. Und das treibt uns dann an. Das treibt uns an, noch mehr zu arbeiten, damit wir nicht ins Hintertreffen geraten. Und wenn wir merken, dass das, was andere haben, für uns sowieso nicht erreichbar ist, dann kann es dazu kommen, dass wir komplett resignieren und jegliche Motivation verlieren. Die Verse 5 und 6 zeigen uns beide Phänomene. Der Prediger spricht beides an. Und er zeigt uns dann einen besseren Weg. Prediger 4, Vers 5. Ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und haschen nach Wind. Ja, der Prediger benutzt hier, wie immer wieder in diesem ganzen Buch, eine gewisse Form von Übertreibung, um Dinge zu verdeutlichen. Ja, wenn er hier sagt, dass ein Tor die Hände ineinander legt und sein eigenes Fleisch verzehrt, dann geht es hier nicht tatsächlich um irgendwie so einen Selbstkannibalismus. Aber irgendwie halt doch. Denn diese Komplettresignation, da mache ich halt gar nichts mehr, jetzt bin ich einfach faul und ziehe mich zurück, das ist letztendlich uns zum Schaden. Nicht? Auf einmal fehlt alles hinten und vorne und wir leiden. Das ist also keine sinnvolle Alternative zum Getriebensein. Aber das Getriebensein selbst bringt auch kein Glück. Nicht? Das wird hier deutlich, die vollen Fäuste bleiben ein Haschen nach Wind. Letztendlich ist alles vom Neid getriebenes Tun ein ewiger Lauf im Hamsterrad. Es wird sich immer noch wieder wer anders finden, der etwas hat, das wir noch nicht haben. Jemand, der mehr hat, jemand, der mehr Anerkennung bekommt, jemand, der mehr Erfolg hat. Wir kommen nie an. Unser Neid treibt uns an. Was ist also die Lösung? Ist die Lösung dann einfach, sich mit Mittelmaß zufrieden zu geben? Man könnte das hier so lesen. Besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Aber das ist natürlich nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel ruft uns sehr wohl dazu auf, fleißig zu sein, uns nach besten Kräften einzubringen, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, einzusetzen. Es geht hier also nicht darum, das Engagement einfach ein bisschen runterzufahren, sondern darum, unsere Motivation zu hinterfragen. Also lass mich dich fragen, bist du ein Getriebener? Unsere Zeit ist geprägt von Rastlosigkeit. Social Media tut ein Übriges. Viele vergleichen sich nonstop mit der perfekten Selbstinszenierung anderer und sie werden so zu Getriebenen. Sie brauchen immer mehr, Andere brauchen keine solchen Geräte, um zu Workaholics zu werden. Lass mich bewusst als ein Workaholic mal zu anderen Workaholics sprechen. Kommst du noch zur Ruhe? Kannst du noch wirklich Ruhe finden? Still sein. Seht ihr, wenn wir wissen, dass aller Erfolg letztendlich ohnehin von Gott kommt und wir uns nichts nehmen können, es sei denn, er gibt es uns, dann können wir ruhig werden. Nimm dir bewusst Zeit, immer wieder, um Ruhe zu finden bei dem, der dich einlädt, zu ihm zu kommen, weil er allein Ruhe geben kann. Jesus Christus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, all ihr Getriebenen. Ich will euch erquicken. Er sagt, bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wirkliche Ruhe finden wir nicht vor dem Fernseher oder beim Scrollen durch unser Handy. Wirkliche Ruhe finden wir nur beim Herrn. Jesus Christus, der diese Worte spricht, der uns so einlädt, war der eine, der keinen Grund hatte, auf irgendwen neidisch zu sein. Er hatte alles. Und er war bereit, die Fäuste aufzumachen. Wir haben das in der Textlesung aus Philipper 2 gehört. Da heißt es ab Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, nicht für etwas, was er festhalten musste, an was er sich klammern musste, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Nicht dort am Kreuz starb Jesus, damit wir empfangen können, was wir uns niemals erarbeiten können. Nämlich die Vergebung unserer Schuld und das ewige Leben. Wer also nur vom Neid getrieben auf sich selbst bedacht ist, der wird eines Tages erschrocken feststellen müssen, dass er seine Fäuste doch irgendwann öffnen muss. Und da muss er alles loslassen. Und was bleibt dann noch? Aber wer sich ihm anvertraut, wer zu ihm kommt und bei ihm, bei Jesus Ruhe findet, wer sich ihm so anvertraut, der wird Miterbe allen geistlichen Segens. Bei ihm gibt es das, was schon auf Erden wirklich beglücken kann und was für alle Ewigkeit bleibt. Deswegen steig aus dem Hamsterrad und lerne bei Jesus Christus Ruhe zu finden. Das ist die Ruhe, die uns dann die Kraft gibt, fleißig das zu tun, was der Herr uns anvertraut. Lass dich nicht dominieren vom Neid. Und ab Vers 7 lesen wir dann von einer zweiten Motivation, die ganz ähnlich ist. Lass dich nicht dominieren von der Gier. Ich lese uns die Verse 7 und 8. Prediger 4, die Verse 7 und 8. Wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder. Doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Soweit erstmal nur. Seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Die Augen werden nicht satt. Die Augen wollen immer mehr. Die Augen sind fixiert auf ein Ziel und sie jagen ihm nach. Sie geben alles, um das Ziel zu erreichen. Und wenn sie ankommen, das Ziel erreicht haben, dann ist das Ziel nicht mehr bedeutend. Dann gibt es ein neues Ziel und es wird weiter dem nachgejagt. Wir wollen immer mehr. Da bleibt dann kein Platz für andere. Nicht während Neid uns daran hindert, uns mit anderen über das zu freuen, was sie haben, hindert uns Gier daran, mit anderen das zu teilen, was wir haben. Gier macht blind für andere. Gier ist ganz auf sich selbst bedacht. Es geht nur darum, so viel wie möglich für sich selbst zu bekommen. Und Gottes Wort sagt uns, das ist ein gefährlicher Irrweg. Vor vielen Jahren habe ich mal die Kurzgeschichte von Leo Tolstoi gelesen. Wie viel Erde braucht der Mensch? Vielleicht kennt der eine oder andere diese Kurzgeschichte. Da geht es um den Bauer Mahom. Mahom ist ein Bauer, der nicht zufrieden ist mit seinem kleinen Landbesitz, mit dem Stück Land, das ihm gegeben wurde. Er will mehr, er braucht mehr Land. Und dann eines Tages erfährt er, dass es ein neues Gebiet gibt, das jetzt als Ackerland bestimmt ist, das freigegeben wird, sehr fruchtbares Land. Und er hört von einem wunderbaren Angebot. Gegen einen kleinen Fixbetrag kann er so viel Land erhalten, wie er schafft, an einem Tag zu umkreisen. Die einzige Bedingung ist, losgehen darf er erst bei Sonnenaufgang. Und nur wenn er zurück ist bei Sonnenuntergang, gehört das Land wirklich ihm. Und so macht sich Mahom auf. Schon vor Sonnenaufgang ist er da und wartet. Und beim Erstrahlen des ersten Sonnenstrahls läuft er los, so schnell er kann. Und er läuft und er läuft und er läuft. Und er sieht viel gutes Land. Und er sieht noch mehr Land und er läuft weiter. Gegen Mittag sieht er am Horizont noch wunderbares Land. Und er sagt, wenn ich ein bisschen schneller laufe, wenn ich mich ein bisschen mehr anstrenge, dann kann ich auch das noch umrunden. Und er läuft weiter und er läuft weiter und sieht so viel gutes Land. Und irgendwann merkt er, die Zeit wird knapp. Er muss zurück, er muss schnell zurück, damit er es noch schafft. Und er läuft und er läuft und er gibt alles. Und er sieht, die Sonne geht schon unter und er läuft weiter. Und er merkt, wenn ich jetzt nicht alles gebe, dann werde ich es nicht schaffen. Und in dem Moment, wo der letzte Sonnenstrahl am Horizont verschwindet, ist er tatsächlich zurück am Ziel. Völlig erschöpft bricht er zusammen und stirbt. Tolstoi schließt die Erzählung. Wie wenig Erde braucht doch der Mensch? 2 Meter tief unter dem Boden. Ihr Lieben, diese Geschichte wiederholt sich doch ständig, oder? Erkennen wir nicht alle Menschen, die in ihrer Mühe, um möglichst viel anzuhäufen, in ihrer Gier nach mehr alles geben, bis sie dann einen Herzinfarkt dahinrafft? Und sie können von all dem, wofür sie alles gegeben haben, nichts genießen. Solche Berichte gibt es von Top-Managern, genauso wie von ganz einfachen Arbeitern, die einfach Extraschicht um Extraschicht schieben, um mehr Geld zu haben. Und dabei opfern viele Menschen ihre Familien, ihre Freundschaften. Dafür bleibt einfach keine Zeit. Gier hat keinen Platz für andere. Manche bleiben dann lieber gleich allein, dann können sie sich ganz auf ihre Karriere ausrichten. Andere heiraten, aber entscheiden sich gegen Kinder, weil die viel kosten und das Vorankommen behindern. Aber dann gibt es am Ende niemanden, mit dem man all das, was man sich in seiner blinden Gier erarbeitet hat, teilen kann. Der Prediger spricht genau das an in der zweiten Hälfte von Vers 8, wo er ganz persönlich wird, plötzlich in die Ich-Form wechselt. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe. Und dann ab Vers 9 zeigt uns der Prediger wieder einen besseren Weg. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn 2 beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber 2 können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Nur um das kurz gesagt zu haben, das ist kein Text für eine Hochzeit, kein Trautext, wie er manchmal verwandt wird, diese dreifache Schnur. Ich habe schon alles Mögliche dazu gehört. Das ist einfach eine Steigerungsform. Gemeinschaft ist besser als allein sein. Darum geht es hier. Das Miteinander, das Füreinander von Menschen ist wertvoll. Es ist gut. Eine der wahrscheinlich überraschendsten Aussagen in der ganzen Bibel findet sich gleich zu Beginn der Bibel, im Schöpfungsbericht. Als Gott am sechsten Schöpfungstag den Menschen geschaffen hat, und bis dahin wird immer beschrieben, dass alles einfach gut ist, lesen wir auf einmal, dass etwas nicht gut ist. Was kann in Gottes guter Schöpfung nicht gut sein? Nun, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Nicht daraufhin schafft Gott, für den nicht nur zu einer Entzweiung zwischen Gott und den Menschen, sondern es kam auch zur Entzweiung von Menschen untereinander. Nicht direkt nach dem Sündenfall lesen wir vom ersten Ehekrach der Menschheitsgeschichte. Und nur ein Kapitel später vom ersten Mord. Und wir sehen, dass sich seit dieser Zeit diese Geschichte ständig wiederholt. Tatsächlich ist im Sündenfall etwas Grundlegendes kaputt gegangen in uns Menschen. In gewisser Weise ist unsere Fähigkeit, auf andere zu schauen und ganz auf andere bedacht zu sein, kaputt gegangen und wir haben uns auf uns selbst konzentriert. Wir schauen auf uns, wir denken über uns nach, es geht um uns die ganze Zeit. Die natürliche Tendenz aller Menschen ist, egozentrisch zu sein, ich stehe im Zentrum aller Dinge, es geht um mich, egoistisch zu sein. Es geht darum, dass ich was habe. Und deswegen fällt es uns so schwer, so zu leben, wie das hier in Versen 9 bis 12 beschrieben wird. Aber Gott will uns befähigen, so zu leben. Deswegen sandte Gott seinen eingeliebten Sohn, um uns sowohl mit sich wie auch miteinander zu versöhnen. Gott sei Dank war Jesus nicht gierig und auf sich selbst bedacht, sondern er war bereit, allen himmlischen Reichtum aufzugeben, damit wir vom Krebsgeschwür der Gier befreit werden können. Und Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, ganz auf andere bedacht zu sein. Er hat sich ganz für andere hingegeben, schon im Leben und dann vor allem im Tod. Nicht am Kreuz nahm er die gerechte Strafe für unsere Gier, für all unsere anderen Sünden, für unseren Egoismus auf sich. Und wer sich ihm im Glauben zuwendet, der wird von all dieser Schuld befreit und dazu befähigt, nun ein immer mehr auf andere bedachtes Leben zu führen. Unser Text zeigt uns, das ist kein Verlust, sondern wahrer Gewinn. So zu leben, das macht Sinn. Dabei ist der Ruf zur Nachfolge kein Ruf hin zur Armut. Das Problem ist nicht Geld, sondern Geldgier. Ich möchte das deutlich sagen in einer relativ wohlhabenden Gemeinde. Wenn Gott dir die Gelegenheit gibt, Karriere zu machen und reich zu werden, dann darfst du das dankbar aus Gottes Hand nehmen. Das ist wahrscheinlich eine gute Gabe, die Gott dir gibt. Aber geh damit verantwortlich um. Verrenne dich nicht in blinder Gier und denke, du brauchst immer noch mehr. Sondern sei großzügig. Hilf denen, die Not leiden. Gib etwas ab. Nicht nur von deinem Besitz, sondern auch von deiner Zeit. Deine Familie, deine Freunde werden es dir danken. Und gib dich hinein in die Gemeinschaft, in die Gott dich gerufen hat. In die Gemeinschaft der Gemeinde, die Jesus Christus etabliert hat und in die hinein wir gerettet werden. So kommen wir zusammen. So werden wir miteinander verbunden. Mit der Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat. Sodass wir nicht mehr in Gier darauf bedacht sein müssen, was kriege ich daraus, sondern einfach freigebig geben können. Wir sind dazu aufgerufen, einander zu dienen, füreinander da zu sein, einander zu helfen. Und dann dürfen wir erleben, es gibt nichts Besseres als das. Es ist völlig unerheblich, wer du bist oder was du hast. Es geht einfach um eine Herzenshaltung. Also bist du ganz Teil einer Gemeinde und ich meine nicht nur formal, sondern ganz praktisch in deinem Leben. Bist du auf andere bedacht und darauf, dich in andere zu investieren? die sündige Gier in unseren Herzen fragt, was habe ich davon? Aber der Geist Gottes drängt uns Christen dazu, uns so hinzugeben. So wie Christus sich für uns hingegeben hat. Also gib dem Neid keinen Raum, gib der Gier keinen Raum. Und schließlich lesen wir ab Vers 13, dass wir auch dem eitlen Stolz widerstehen sollen. Ich lese uns die Verse 13 bis 16. Ein Knabe, der arm war, aber weise ist, ist besser, der arm, aber weise ist besser als ein König, der alt, aber töricht ist und nicht versteht, sich raten zu lassen. Denn aus dem Gefängnis ist er auf den Thron gekommen und war doch arm geboren, als jener noch König war. Und ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandelten, bei dem zweiten Knaben, der an jene Stelle treten sollte. Und es war kein Ende des Volkes, von dem er herzog. Und doch wurden seiner nicht froh, die später kamen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. Ich will schnell zugeben, dass es in diesen Versen einige Dinge gibt, die ich nicht verstehe. Die Übersetzungen dieser Verse sind so unterschiedlich, das Hebräische so kompliziert, dass ich an bestimmten Punkten kapitulieren muss und sagen muss, ich weiß nicht genau. Aber eins ist klar, das Wesentliche wird ja deutlich, denn es gibt hier einen dritten Kontrast, ein drittes besser als. Hier wird die bessere Option zuerst genannt, um das Problem des Irrwegs noch deutlicher zu machen. Ja, nach Neid und Gier geht es hier nun um blinden Stolz. Wir haben darüber nachgedacht, dass Neid sich nicht freuen kann an dem, was andere haben. Und Gier nicht teilen kann das, was man selber hat. Und Stolz führt dazu, dass man nicht erbitten kann das, was man braucht. Wir lesen hier von einem alten König, der nicht bereit ist, sich etwas sagen zu lassen. Er ist alt und er ist wohl sehr reich. Es ist hier die große Menge des Volkes, wird hier erwähnt, die hinter ihm herzieht. Es ist ein mächtiger König. Und in seiner Macht ist er blind, stolz geworden. Er kann sich nichts mehr raten lassen, nichts mehr sagen lassen. Das ist ein Zeichen von Torheit. Denn keiner weiß alles. Auch der mächtigste König hat es immer wieder nötig, belehrt und vielleicht auch korrigiert zu werden. Wir alle brauchen, egal wer wir sind, egal zu was wir es gebracht haben, mal Hilfe. Aber stolze Menschen meinen, dass das Bitten um etwas und vor allem das Annehmen von Hilfe Ausdruck von Schwäche ist. Und das kann man sich nicht eingestehen. Dabei verkennen wir, dass alle Kraft, alle Macht begrenzt und endlich ist. Okay, aber was hat das jetzt mit uns zu tun, dieser stolze und beratungsresistente König? Nun sind wir nicht alle tief in unseren Herzen, manchmal kleine Könige? Wir kennen doch alle den Stolz, dass wir uns nicht sagen lassen möchten, dass wir meinen, keine Hilfe zu brauchen. Und wer jetzt innerlich protestiert, na, ich nicht. Der zeigt damit, dass er genau derjenige ist, der stolz ist. Nee, ich weiß, wovon ich rede. Das ist wahrscheinlich keinem von uns ganz fremd. Das trifft alle Altersklassen und alle Gesellschaftsschichten. Kinder, die irgendwann meinen, dass sie keine Hilfe mehr brauchen und alles selber können. Und wir schmunzeln und merken, das wird nichts. Aber dann sind wir hier irgendwann groß. Dann sind wir in der Blüte unserer Schaffenskraft besonders leistungsfähig und wir meinen, wir können alles. Und sie sind total blind für unsere eigenen Schwächen. Und dann kommt irgendwann das Alter, in dem man sich oft auch nicht eingestehen will, dass manches einfach nicht mehr geht. Dass wir Hilfe brauchen. Aber wir erfragen keine Hilfe, weil wir zu stolz dafür sind. Mal ganz ehrlich, Wie oft hast du schon trotzig gedacht oder vielleicht sogar gesagt, ich kann das selber? Wie oft hast du schon gute Ratschläge abgelehnt, nur um später feststellen zu müssen, dass du eigentlich doch Hilfe brauchst? Lehrt uns das Evangelium nicht genau das? Wir brauchen Hilfe. So sehr wir uns in unserem Stolz als kleine Könige aufspielen müssen, wir müssen doch anerkennen, dass wir letztendlich nichts anderes sind als dumme Rebellen. Gott allein ist König. Und als Rebellen haben wir es nötig, dass er uns rettet. Nicht? Dazu wurde der große König ganz arm. Wie der Knabe in Vers 13, der arm, aber weise war. Nicht er, der jeden Grund gehabt hätte, stolz zu sein, weil er tatsächlich alles hatte, alles konnte, ewig ist. Er demütigte sich. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir tun gut daran, unsere Begrenzungen zu erkennen, anzuerkennen, dass wir oft schwach sind, dass wir es oft nötig haben, dass man uns ins Leben spricht und dass wir es nötig haben, dass man uns hilft. Und dann auf den zu schauen, der allein allmächtig und allwissend und ewig ist, unseren König. Deswegen lasst uns allen Stolz ablegen. Jeder Ego-Trip ist letztendlich eine Reise ins Nirgendwo. Aber in seiner Barmherzigkeit und Liebe hält Gott uns durch sein Wort einen Spiegel vor. Er will, dass wir erkennen, dass wir so oft falsch abbiegen, dass wir uns immer wieder auf Irrwege begeben, dass wir uns von den falschen Dingen treiben lassen. Und er will uns zurückführen zu sich hin und hinein in die Gemeinschaft mit anderen. Seht ihr, liebe Geschwister, so können wir uns ohne Neid mit den Fröhlichen freuen. So können wir ohne Gier freigebig füreinander da sein. So können wir ohne Stolz voneinander Rat und Hilfe empfangen. Seht ihr, so zu leben, das ist wahrhaft weise. So zu leben, das macht wirklich Sinn. Dafür lohnt es sich aufzustehen. Das ist kein Haschen nach Wind, sondern hat ewigen Gewinn. Also lass mich dich fragen, wofür kletterst du morgens aus dem Bett? Was treibt dich an? Was motiviert dich zu all deinem Tun? Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass dein Wort uns gerade hier in diesem Bibeltext ein Spiegel vorhält. Herr, danke, dass du uns zeigst, wo wir auf falschen Wegen sind. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, bei dir ist Vergebung. Und durch dich ist Veränderung möglich. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Du weist uns den Weg. Danke, dass du gekommen bist in Jesus Christus, um uns zu befreien von allem Neid und aller Gier und allem falschen Stolz. Danke, dass du uns vorgelebt hast, wie ein gutes Leben aussieht. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen mehr und mehr veränderst, sodass wir immer mehr zu Menschen werden, die nicht getrieben sind von diesen Dingen, sondern getrieben sind von deiner Liebe, der Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast, sodass wir uns geben können, sodass wir uns mit anderen freuen können, sodass wir empfangen können und sodass wir etwas sein können zum Lobpreis deiner Herrlichkeit.